Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und wir haben eine frohe Botschaft, nicht über uns. Nee, es geht um ein Unternehmen bzw. einen Gast, den wir kürzlich im Talk hatten. Vielleicht erinnert ihr euch noch an das Quantencomputer-Startup Electron, ein Siegener Unternehmen.
Wir hatten mit Jan Leise, dem Gründer von Electron, gesprochen. Letzte Woche wurde nun bekannt, dass Infineon und Electron zusammen Quantencomputer aus deutscher Hand entwickeln wollen.
Freuen wir uns, sind wir auch mal gespannt. Und es gibt noch eine weitere News sozusagen aus der letzten Woche, das uns auch schon seit Jahren verfolgt, der digitale Euro. Und die EU-Kommission hat nun das lang erwartete Gesetz vorgelegt, um den digitalen Euro auch auf eine rechtliche Grundlage zu stellen.
Bekannterweise entscheidet ja die EZB im Herbst darüber, ob er kommt oder nicht oder wie. Es wird gemunkelt, dass eine Blockchain nicht die technologische Grundlage sein wird. Ja, das ist echt schade, finde ich. Aber warum brauchen wir einen digitalen Euro? Eigentlich eine immer wieder gestellte Frage, die uns begegnet. Und hier einmal eine Antwort vom Digitalexperten Clemens Gibitzki.
Bargeld ist ja eigentlich das eigentliche gesetzliche Zahlungsmittel. Und das, was wir auf unserem Bankkonten haben, das Viralgeld, ja nicht. Und insofern ist es nur folgelogisch, dass jetzt die EZB sagt, im digitalen Zeitalter brauchen wir eben auch die Übersetzung dieses Bargeldes aus dem gesetzlichen Zahlungsmittelcharakter.
Und auch die Banken sollen wohl irgendwie ins Spiel kommen, fordert Caroline Schriever, natürlich vom Sparkassen- und Giroverband.
Was nicht passieren darf, ist, dass die EZB jetzt das Rad neu erfindet, sondern sich eben auf das beruft, was schon da ist. Und wenn man zum Beispiel den digitalen Euro in die Wallet einbindet, dann wäre das eine sehr, sehr gute Lösung.
Aber wir haben noch ganz viele weitere Fragen gehabt, die uns bei dem Thema aufgekommen sind, Frau Gauder.
Ja, wie sieht die Ausgestaltung aus konkret? Habe ich dann wirklich ein Konto bei der EZB? So richtig wollte man das ja, glaube ich, immer nicht. Ja, und wird es am Ende eine Konstruktion über eine Bank geben? Und ist das dann wirklich noch so das richtige Zentralbankgeld?
Ja, und wie steht es mit der Anonymität? Ein großes Thema, gerade bei den Deutschen, die ja Bargeld-Fans sind. Bei Bargeld ist das klar, ich habe es in der Tasche, anonym und kostenlos. Man kann mich maximal ja mit den Fingerabdrücken vielleicht ermitteln. Wie ist das bei der digitalen Variante? Kann ich der EZB trauen? Dazu haben wir auch mit dem Finanzökonomen Hans-Peter Burkow gesprochen.
All die digitalen Dienste, die wir im Moment haben, Kreditkarten, alle möglichen Zahlungsdienste, das sind häufig Datenkraken, die dahinter stehen, die uns ausspähen, die natürlich auch diese Informationen verwenden. Das ist ja unerfreulich und das sollte man eigentlich deutlich beschränken. Da habe ich etwas mehr Vertrauen in die EZB, dass sie tatsächlich den Bürger schützt. Aber das muss auch gewährleistet sein, denn auch der Staat hat natürlich Ausspähinteressen.
Es gibt noch viele Fragen. Wir werden dranbleiben und bei Zeiten mal wieder eine Folge zu dem Thema machen. Heute geht es aber höher hinaus in den Weltraum. Es geht aber gleichzeitig um die Erde und Waldbrände. Wie das zusammenpasst, hört ihr jetzt. Viel Spaß. Denkt dran, uns zu bewerten, zu abonnieren.
Viel Spaß.
Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Thomas Grübler ist heute bei uns. Thomas, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Hallo Frauke, danke für die Einladung.
Hallo, hallo.
Hallo Andreas.
Sehr gerne. Wir stellen dich kurz vor. Hast viel Zeit in München verbracht, da an der Uni Elektrotechnik und Informationstechnik studiert, warst dann auch studentische Hilfskraft, Scientific Associate und Werkstudent bei Infineon und seit 2018 hast du mit anderen zusammen Aurora Tech gegründet und nebenbei bist du auch noch Feuerwehrmann. Das hat auch irgendwie einen Zusammenhang, könnte man, glaube ich, sagen. Oder?
Das ist ein großer Zusammenhang. Ja, Feuerwehrmann bin ich, seitdem ich 16 war. Ab dann kann man ja wirklich aktiv werden. Ging zur Feuerwehr und dann habe ich auch noch meinen Zivildienst als quasi Vollzeit-Feuerwehrmann beim Bezirksfeuerwehrkommando Villach verbringen können. Seit der Uni die ersten paar Jahre habe ich es probiert, aber es hat nicht mehr funktioniert. Also ich bin jetzt nicht mehr aktiv, leider. Freue mich aber umso mehr, jetzt wieder genau dem nachgehen zu können. Und zwar unterstützen wir dabei, die Feuer auf der ganzen Welt zu löschen und besser in den Griff zu bekommen.
Ja, vielleicht beschreibst du kurz, was ihr macht. Ihr habt irgendwie, ja, ihr habt es geschafft, irgendwie Kameras in Satelliten zu stecken und in Umlauf zu schicken. Das ist jetzt nicht das Neue. Was ist bei euch anders?
Das Spannende ist, Feuer bekämpft man ja schon seit hunderten Jahren. Das ist ja ein bekanntes Phänomen. Und seit 70 Jahren kümmern wir uns sehr stark darum. Da haben wir Türme aufgebaut, und wo man so Ausschau halten kann, um Feuer schneller zu erkennen. Wir haben Truppen aufgebaut in den USA, wo Menschen aus die Flieger springen, sogenannte Smoke Jumper, um Feuer händisch schneller ausmachen zu können. Und wir können Wasser abwerfen von Flugzeugen, um Feuer direkt aus der Luft zu löschen. Und haben wir auch so eine Chemikalie namens Fire Retardant entwickelt, so chemische Löschmittel, mit denen die Feuer einfach super schnell ausgehen. Aber in den letzten 70 Jahren hat es auf diesen Themen nur noch inkrementelle Veränderungen gegeben, Verbesserungen gegeben. Und was man jetzt erlebt in den letzten paar Jahren ist, egal wie viel Geld wir da reinwerfen, ob man jedes Jahr wurden die Feuerbekämpfungsbudgets erhöht, da eine Milliarde mehr, hier eine, dort eine Milliarde mehr. Egal wie viel, es gibt immer wieder neue Megafeuer, schlimmere Feuer als das Jahr davor. Das heißt, es ist fast egal, wie viel wir investieren. Und das heißt auch, wir brauchen die nächste technologische Revolution. Und die spielt sich mit Daten ab, um Feuer schneller verstehen zu können, zu verstehen, wie breiten sie Feuer aus, um in der Bekämpfung mit begrenzten Mitteln, auch wenn das Mittel sind, die man für viele Milliarden gekauft hat, um mit begrenzten Mitteln Triage zu betreiben und die Feuer zu bekämpfen, rechtzeitig, die zu Megafeuer werden könnten. Mhm. Und das machen wir, das bieten wir an, basierend auf Daten von Satelliten aggregiert und mittlerweile auch ergänzt mit eigenen Satellitendaten, wo wir jetzt schon zwei ins All geschossen haben.
Mhm. Wo kommen die Daten her? Also das sind ja nicht eure, wenn ich richtig gelesen habe, sondern ihr müsst da auch auf Daten zugreifen, und weil die selber nicht abgerufen werden von den verschiedenen Institutionen oder wer auch immer Kunde sein könnte.
Ja, das ist so eine Kombination. Die Kunden nutzen ja hauptsächlich Türme und Flugzeuge heute. Nur die Türme, die sehen nichts mehr. Wenn alles verraucht ist, so wie jetzt in Kanada, sind die Türme blind. Und Flugzeuge tun sich auch schwer, immer über Feuer zu fliegen. Durch die verschiedenen Luftschichten ist das ja sehr instabil. Das heißt, da stürzen auch regelmäßig welche ab. Und man kann sich vorstellen, es ist nicht so sinnvoll, anderen mit Flieger im Kreis zu fliegen. Und deswegen hat man den größten Vorteil, wenn man die Daten einfach von Satelliten aufnimmt. Mhm. Satelliten fliegen auf Höhen von 500 bis 40.000 Kilometer, also in verschiedenste Höhen. Und die können kontinuierlich ohne Störung Bilder aufnehmen. Und wir gehen zurück auf Wärmebilder. Das heißt, wir messen die Temperatur, und aus der Temperatur wissen wir genau, wo die Feuerfront verläuft. Und dazu aggregieren wir alle möglichen Satellitendaten, die es mittlerweile gibt. Also alles, was die NASA, die ESA, die JAXA, also die japanische Space Agency, zu bieten hat, und private Anbieter, aggregieren wir auf unserer Plattform, analysieren auch die Daten und liefern den Kunde nicht nur Satellitenbilder, sondern wirklich die Information. Und zwar, wir sagen, genau hier ist das Feuer, das ist die Intensität des Feuers, und so könnte es sich ausbreiten.
Zumindest 2022 eine eigene Kamera hochgeschickt, oder?
Genau. Und zwar ist es so, diese öffentlichen, die Daten, die wir jetzt haben, die haben natürlich auch noch Lücken. Gerade am Nachmittag, wo die meisten Feuer ausbrechen, gibt es zu wenig oder gar keine Daten. Das heißt, unsere Kunden müssen weiterhin mit Flugzeugen im Kreis fliegen, und das geht auch nicht immer. Um jetzt diese Lücken zu füllen, haben wir es geschafft, eine Kamera, so ähnlich wie sie auch auf Flugzeugen und Drohnen montiert wird, so weit zu miniaturisieren, dass sie auch, und so weit weiterzuentwickeln, dass die auf einer Höhe von 550 Kilometern noch immer eine passende Bildqualität liefert, um mit diesen Flugzeugaufnahmen gleichgesetzt zu werden. Also die gleiche Information liefern zu können. Mhm. Und wir haben es auch geschafft, also es gibt ja auch schon solche Kameras, nur die fliegen in so große Satellitenprojekte mit, die sind so groß wie ein Auto. Also es ist 1 Milliarde pro Satellit investiert worden, teilweise. Mhm. Und erst durch die Miniaturisierung auf das, was wir geschafft haben, auf Schuhschachtelgröße, ist es jetzt final möglich, eine große Menge davon zu bauen, zu extrem günstigen Preise, um diese Beobachtung nicht nur einmal täglich, sondern öfters täglich anbieten zu können. Und genau das brauchen unsere Kunden.
Mhm. Gut ist natürlich, wenn man möglichst schnell weiß, wenn es brennt, wo es brennt und wie schlimm es ist. Ab welcher Größe könnt ihr ein Feuer erkennen und wie schnell ist die Information dann auch bei euch, beim Kunden?
Wir erkennen Feuer ab so 4x4 Meter Größe, also ab so auch Busch- oder Autogröße. Und das ist im Normalfall ausreichend frühzeitig. Und es kommt gar nicht so stark auf die Geschwindigkeit darauf an. Mhm. Lass uns mal jetzt nach Kanada schauen, denn das ist ja auch sehr aktuell. In Quebec haben sie vor kurzem, oder haben sie es wahrscheinlich noch immer, 150 Feuer gleichzeitig. Ob die das 151. Feuer um eine Minute früher oder später erkennen, ist auch schon egal. Die können gar nicht alle Feuer gleichzeitig bekämpfen. Was aber die größte Schwierigkeit ist, diesen Überblick zu bewahren. Wo sind denn alle meine Feuer? Wie entwickeln sich die Feuer kontinuierlich? Also nicht nur dieses einmal erkennen, sondern kontinuierlich zu wissen, das Feuer entwickelt sich dahin. Das könnte jetzt zum Megafeuer werden. Dieses Feuer könnte die nächste Siedlung angreifen. Dieses andere Feuer entwickelt sich Richtung des Sees und da stoppt es sowieso. Dieses Wissen ist essentiell, um das ganze Equipment, die Ressourcen, die Feuerwehrleute richtig effizient platzieren zu können, weil sonst wirft man weiterhin hunderte Millionen und Milliarden jedes Jahr raus, aber eben nicht effizient genug.
Ich erinnere mich, wir hatten vor kurzem, das war in der Kriegszeit, jetzt Ukraine-Krieg, waren wir fündig geworden auf einer NASA-Seite.
Ja.
Irgendwas mit Fire Map heißt die. Das ist quasi sowas wie Traffic für Flugzeuge, bloß für Feuer.
NASA Firms nennt sich das.
Ja, genau. Und das war ganz interessant, dass eben das Kriegsgebiet, natürlich brechen da ja Feuer aus. Wenn eine Rakete explodiert, ist das wie ein Feuer. Die konnte, glaube ich, einmal einen Meter machen. Und das Erstaunliche fand ich, wenn man so die Weltkarte sich dann anschaute, wie viel Feuer da eigentlich so brennen.
Es brennt überall.
In Afrika vor allen Dingen. Kannst du das mal erklären, was ich mich gefragt habe, wieso in Afrika war quasi auf dem Bildschirm da alle paar Millimeter ein Feuer so extrem unterschiedlich? Was brennt da laufend irgendwas? Und wie könnt ihr das auseinanderhalten, was ein wirkliches Feuer ist oder was vielleicht nur von mir aus eine Rakete ist, die irgendwo explodiert ist oder eine Tankstelle? Also das müsst ihr dann auch auseinanderhalten, ne?
Um zuerst auf die Feuer in Afrika einzugehen, das sind wirklich Feuer, die werden bewusst gelegt, aber da werden die Felder niedergebrannt, da wird das Unterholz weggebrannt etc. Das heißt, es ist gar nicht so schlimm, weil da brennt eigentlich nur die Oberfläche weg, aber die Bäume bleiben stehen, die werthaltigen. Das Problem ist, wenn dieses Unterholz nicht weggebrannt ist oder noch immer dort liegt, und da gibt es in den USA ja Riesenprobleme, und weil das Unterholz ist trocken, jetzt auch in Deutschland, haben wir plötzlich Wälder, die sind ausgetrocknet. Das heißt, da brennt einfach alles. Und das muss weg. Und in Afrika wird es einfach jedes Jahr weggebrannt von den Völkern, die dort leben. Die andere Frage war die Unterscheidung. Also wir liefern die Daten ja an unsere Kunden. Und unsere Kunden sind immer so Fire Agencies. Das heißt, die haben ihr Kontrollzentrum oder ihre Einsatzleitzentrale, wo sie eben die ganzen Meldungen der Feuer aufnehmen, ob es Anrufe sind, Satellitendetektionen. Sie managen alles, ihr Equipment, was sie haben. Also sie schicken die Flugzeugstaffel los zum Überwachen. Sie schicken die Flugzeuge los zum Bekämpfen, die Smokejumper los zum Abspringen, die Feuerwehrleute mit den Autos in den Wald. Und die haben einen genauen Überblick, was ist. Natürlich haben auch wir Fehldetektionen, die markieren das dann aber im System. Die müssen das einmal markieren und wir lernen daraus, der Algorithmus lernt daraus und erkennt es dann nie wieder falsch.
Wenn du sagst, ihr schickt denen die Daten, was bekommen die dann alles geliefert? Also auch, weil du sagst, man lernt daraus, also eine Prognose, okay, das Feuer wird sich jetzt wahrscheinlich besonders stark ausbreiten und das andere könnte erstmal liegen lassen? Oder was genau enthält so eine Analyse und wie groß ist so die Genauigkeit dann, wenn ihr das dann auswertet hinterher?
Genau, sie haben so, unsere Kunden kriegen, man kann sich fast vorstellen wie Google Maps, so eine Kartenoberfläche, nur mit sehr vielen verschiedenen Overlays. Und das wichtigste Overlay ist eben, wo sind die Feuer? Und die kriegen auch eine Push-Nachricht oder eine E-Mail direkt ins Kontrollzentrum über neue Feuer in dieser Oberfläche. Und wenn sie dann auf das Feuer draufklicken, dann sehen sie direkt, wie ist die Vegetation, wie ist das Risiko für Feuer rundherum. Und sie kriegen mittlerweile, also die ersten paar Testkunden, mittlerweile einen Forecast. Das heißt, Wir sagen denen, wie das Feuer in der nächsten halben Stunde, Stunde, fünf Stunden, zwölf Stunden aussehen wird. Und das ist essentiell. Denn wenn ich jetzt weiß, dass das Feuer morgen nicht nur 0,1 Hektar ist, sondern plötzlich 100 Hektar oder 1000, also so ein richtiger Großbrand wird, dann kann ich mich jetzt schon vorbereiten. Weil dann kann ich jetzt Equipment von anderen Sektionen abziehen. Jetzt kann ich jetzt Equipment aus anderen Ländern anfordern sogar. Gerade in Europa. Ein Löschflugzeug braucht ihr doch einen Tag oder einen halben Tag von einem Land zum nächsten. Plus die politische Kooperation, damit das auch geht. Und wenn ich das alles frühzeitig weiß, dann kann ich diese komplette Kette schon einen Tag früher in Gang setzen, weil ich diese Evidenz habe, das wird ein Megafeuer. Und das hat den größten Impact dann für die Kunden.
Mhm. Bei Tornados versuchen wir ja auch schon mühsam seit Jahrzehnten vorherzusagen, wann die auftreten. Schöner wäre es jetzt natürlich, wenn wir auch bei Feuern irgendwann vorher wüssten, wo es besonders knapp wird. Bei Lawinen haben wir das ja auch, das Thema. Gerne vorher wissen, wann sie herabrauschen. Wie weit seid ihr da? Ist da KI vielleicht eine Hilfe? Also man kann ja mit Wetter und allem Möglichen das kombinieren. Also seid ihr da dran oder überlasst ihr das anderen?
Also Lawinen hat es ja auch noch niemand geschafft. Wir stellen unseren Kunden auch einen Risikoindex bereit über die Waldbrandwahrscheinlichkeit. Die Kunden können auch die Simulation einfach on purpose an verschiedenen Orten starten und sehen, wenn es hier ausbricht, dann wäre blöd. Wenn es hier ausbricht, ist kein Problem. Trotzdem kann man Feuer nicht vorhersagen. Es gibt genug Statistiken, dass Feuer in 90% der Fälle immer irgendwelchen zufälligen Prozessen entstehen. Das heißt, ein Tier macht noch eine Bewegung oder ein Mensch macht eine Bewegung oder der Wind fährt irgendwo anders rein als geplant. Und damit brechen Feuer aus. Ich habe irgendwo sogar mal ein Paper gesehen, dass dieser Crime-Vorhersage-Algorithmus, den sie mal in einem Land probiert haben, besser funktioniert als irgendein wissenschaftlicher oder AI-basierter Risiko-Algorithmus.
Mhm. Wo steht ihr gerade so als Unternehmen? Also ihr hattet, glaube ich, was letztes Jahr, wo ihr die 15 Millionen Finanzierung noch bekommen habt. Genau. Wo seid ihr jetzt? Wo seht ihr euch so in 5 Jahren? Und wie einfach ist euer Geschäftsmodell zu kopieren? Also könnt jetzt jeder kommen und das machen? Oder seid ihr so einzigartig, dass das nicht so leicht ist?
Ja, wir haben mittlerweile über alle Runden hinweg so um die 26 Millionen eingesammelt. Vor 1,5 Monaten ist noch ein kanadischer Investor und zwei strategische Investoren, also kleine strategische Investoren für uns mit eingestiegen. Und wir haben jetzt 90 Mitarbeiter. Großteil sitzt in München, einer sitzt in Kanada, einer in Südamerika, einer in Luxemburg. Also wir internationalisieren auch schon. Wir suchen gerade bewusst jemanden in Australien für uns und in den USA, um da weiter zu expandieren, denn das sind unsere größten Märkte.
Mhm. Ja, aber wie einfach ist das jetzt zu kopieren? Also glaubt ihr, dass ihr so einzigartig seid, dass ihr gut weiterkommt? Oder freut ihr euch sogar über Mitbewerber, weil es dann, sag ich mal, Feuer noch besser bekämpft werden können? Oder wie seid ihr da so aufgestellt?
Wir sind in zwei Sachen sind wir unique. Wir verstehen mittlerweile den Kunden und die Prozesse extrem gut. Und das ist, war eine Menge Arbeit. Wir gehen aber noch tiefer rein, um Kunden noch besser zu verstehen, um Feuer besser zu verstehen. Da braucht jeder Jahre, um das aufzuholen. Mhm. Auf der anderen Seite ist natürlich unsere Kameratechnologie im All. Die ist extrem unique und die hat bis jetzt niemand. Und jeder, der das macht, also wird mindestens 3 Jahre brauchen, einfach durch die verschiedenen Launchzeiten und die ganzen Delays dazwischen. Auch wenn er alle unsere Leute abwirbt, braucht 3 Jahre, um dann nochmal nachzukommen. Und da sind wir schon sehr glücklich, was da unser Team geschaffen hat an Qualität.
Lässt sich eure Idee auch auf andere Umweltbereiche ausdehnen? Also wie zum Beispiel Überschwemmung oder Ähnliches, also Wasser ist ja auch immer ein großes Problem, vielleicht auch Wasser finden oder stelle ich mir so vor, dass man da euer Geschäftsmodell ja noch ein bisschen ausweiten könnte oder passt das nicht?
Auf jeden Fall, also es sind die Wärmebildkameras, die wir hochbringen, hochauflösende Wärmebildkameras, die nicht nur ab und zu, sondern langfristig mehrfach täglich bis jede halbe Stunde die komplette Welt abtasten werden, also die komplette Weltoberfläche wird von uns vermessen, jede halbe Stunde. Und da geht es ja nicht nur um Feuer, sondern da lassen sich sehr viele Effekte verfolgen. Natürlich, das spannendste Vergleich ist immer, Klimawandel hat was mit Temperatur zu tun und wir messen jetzt Temperatur überall hoch auf Flüssen. Mhm. Das heißt, man versteht die ganzen Effekte um einiges besser. Was ich aber sehr spannend finde aktuell, ist, wir haben überall Wasserknappheit. Sogar in der Münchner Merkur steht drinnen, dass München ein Trinkwasserproblem haben wird. In Spanien gibt es seit 2 Monaten oder 3 Monaten teilweise in mehreren Regionen kein Grundwasser mehr. Mhm. Und was machen die Leute dort? Die Farmer, die bohren sich illegale Brunnen, pumpen das Grundwasser ab und schon haben wir noch weniger Grundwasser. Das Problem ist nochmal verschlimmert für alle. Und unsere Lösung erlaubt es eben auch, diese Evapotranspiration zu messen. Das heißt, wie viel Wasser steigt von einer Pflanze, von einem Feld auf? Und das ist jetzt mega spannend, denn damit findet man entweder raus, wer bewässert, obwohl er nicht darf, oder man findet raus, wie bewässert man effizient. Also sollte ich vielleicht weniger bewässern und kriege sogar mehr Output. Mhm. Denn sehr oft wird überbewässert, also zu viel Wasser am Feld. Und man sieht in diesen Wärmebilddaten oft schon 2 Wochen, bevor man es mit dem Auge sehen könnte, dass es der Pflanze schlecht geht aufgrund von falscher Bewässerung. Und somit ist das ein Mega-Indikator, einmal super wert, um zu unterstützen, besser zu bewässern und vor allem auf großflächiger Sicht, wenn jetzt ein komplettes Land sein Wasser rationieren muss und sagt, hey, teilt das fair auf und gleichzeitig diese Food Security zu ermöglichen, also dass weiterhin produziert wird oder auf der anderen Seite diese illegale Wasserabzwackung zur Bewässerung auch zu verfolgen.
Wie kompliziert ist es denn, so eine Kamera, so eine Infrarotkamera ins Weltall zu schießen? Also ihr habt das, glaube ich, mit SpaceX mal gemacht, ne?
Ja.
Sag ich mal, das Behördliche und wie nervös ist man, wenn man sowas dann, so eine teure Entwicklung dann hochschießt und hofft, dass alles gut geht? Und muss man im All dann Miete zahlen oder wie ist das?
Ich habe ja gedacht, dass das 2-mal weniger Nervenkitzel ist als der erste, aber es ist trotzdem Nervenkitzel. Ja. Das lässt nicht so schnell nach. Man muss sagen, da steckt extrem viel Teamarbeit drinnen. Also es sind wirklich viele Mitarbeiter, die da Tag und Nacht reingesteckt haben, um das zu ermöglichen. Die Kamera, die gibt man ja so 3-4 Monate vor dem Start ab.
So früh?
Dann wartet man 3-4 Monate, bis man die Daten bekommt, also bis es hochfliegt und dann wartet man nochmal einen Monat, bis man wahrscheinlich die ersten Daten empfangen kann. Mhm. Also da vergeht auf jeden Fall Zeit. Und es stimmt, wir bezahlen Miete im All. Aber nicht, weil man Miete im All zahlen muss für den Ort. Also jeder kann was ins All schicken und kann da oben machen, was er will. Das ist fast wie ein Wilder Westen. Es gibt nahezu keine Regeln. Gott sei Dank werden jetzt langsam Regeln geschaffen. Also es gibt viele, die sagen, wir müssen jetzt was regeln, denn wir starten in den nächsten paar Jahren mehr Satelliten, als wir die letzten 50 Jahre gestartet haben. Also wir brauchen jetzt Regeln. Aber auf der anderen Seite, wir mieten unseren Satellit. Also wir haben so ein Leasingmodell am Satellit drauf. Wir haben unseren Fokus rein auf die Kamera gelegt. Die Kameratechnologie ist wirklich so unser Kernstück. Und das ist das, was niemand kann. Mhm. Satelliten bauen können ja mittlerweile sehr viele. Das heißt, wir haben all in auf die Kameratechnologie gelegt. Wir haben es geschafft, diese große Wärmebildkamera zu miniaturisieren. Man muss sich das vorstellen wie eine Spiegelreflexkamera oder wie manche Filmkameras, die einfach so einen halben Meter groß sind. Und jetzt machen sie coole Filme, also mit einem iPhone oder iPhone-Bilder sind besser als manche Spiegelreflexkameras. Und das kommt dadurch nicht, dass die Optik im iPhone gut ist. Weil wenn man nur das Rohbild anschaut, ist es relativ schlecht. Extrem schlecht. Aber die Technologie im iPhone ist ja danach und in den ganzen anderen Smartphones dieser Bildprozessor, der aus diesem schlechten Bild plötzlich ein cooles Bild macht, ein schönes Bild macht. Das heißt, es läuft alles über Software. Und wir machen genau das Gleiche. Wir haben die Kamera miniaturisiert, natürlich so bestmöglich wie immer gebaut, aber zusätzlich auch diese Rechenkapazität drauf, also einen Nvidia-Grafikchip, mit dem wir die Datenqualität auf das hinbiegen, was eigentlich ein großer Satellit kann. Mhm. Das ist unique. Da ist die ganze Entwicklung reingegangen. Aber jetzt nach diesem Ausbruch einmal zurück zur ersten Frage. Diese Kamera bauen wir dann in einen anderen Satellit ein, aktuell von Spire Global, ein anderes Unternehmen, was Satelliten in Glasgow quasi schon am Band produziert. Und die bauen eben auch für uns Satelliten. Wir liefern die Kamera hin, die integrieren das. Und damit ist auch unsere Verantwortung nahezu abgegeben. Das heißt, die kümmern sich dann um den Transport zu SpaceX, um die Integration in die Rakete. Sobald die Kamera im All ist, schalten die das Ganze ein, machen das ganze Commissioning, also die ersten Kalibrierungen. Die kümmern sich darum, dass wir um Strom haben, und die kümmern sich darum, dass wenn wir Befehle haben, also Kameraausrichtung ändern wollen, dass sich die richtig dreht und dass die Daten runterkommen. Fast wie ein Internet-Abo quasi. Wir zahlen da per Gigabyte an Daten, die wir runterholen.
Aber du hast es ja schon angesprochen. Das Weltall wird ja immer mehr kommerzialisiert. Jetzt schickt Elon Musk mit SpaceX oder dieses Internet, Satelliten-Internet, genau, zehntausende Satelliten sind dann geplant. Jeff Bezos ähnliches, der will jetzt auch den kommerziellen Raumflug starten. Wie gefährlich ist das? Man hört immer wieder, dass das viel zu viel vollgemüllt ist. Und eure Kameras brauchen ja freies Sichtfeld. Wenn da jetzt permanent Müll drum fliegt, das kann ja nicht gut sein. Nicht nur für euch, für die anderen ja auch nicht. Siehst du da ein Problem drin oder sollte man da massiv einschränken, das Ganze?
Im freien Sichtfeld sehen wir kein Problem.
Okay.
Denn es ist wirklich nur ein kurzes Teil, was durchfliegt. Es fällt überhaupt nicht auf. Ähnlich wie Flugzeuge am Boden, die fallen überhaupt nicht auf. Denn wir fliegen so schnell und das ist kein Problem. Das Problem ist natürlich, man könnte oben irgendwann zusammenstoßen. Und wir nehmen das natürlich auch sehr ernst. Und bis jetzt sind, glaube ich, 7000 Satelliten aktiv. Und wir wollen ja viele Zehntausende noch starten. Und die Frage ist immer, welche Höhe. Und wir nehmen das Thema schon sehr ernst, weil wir fliegen relativ tief, auf 550 Kilometer. Und in dieser Höhe kommt auch alles wieder mal runter. Das heißt, unser Satellit, die orbitet ganz langsam über die nächsten 10 bis 15 Jahre und verglüht dann auch komplett. Also wir lassen null Schmutz hinten nach. Und somit tragen wir auch nicht zu dieser Verschmutzung bei. Die größten Beitragenden waren eher diese Missionen, wo alle großen Weltraummächte mal zeigen haben müssen, dass sie Satelliten abschießen können. Weil durch das Abschießen haben sie plötzlich 100.000 Teile generiert, wo wir 100 hochschicken wollen. Aber das Spannende ist wirklich, was das auch bedeutet. Space ist der aufstrebende Markt. Das ist das aufstrebende Geschäftsfeld. Und heute machen da eben ein paar kleine Player und größere Player mit und für Startups wie uns eine mega Chance. Aber man kann nur zurück an die Luftfahrt denken. Anfangs hat das auch so, hat jeder selbst fliegen können, selbst rumfliegen dürfen. Heute gibt es eine Zertifizierung für alles Mögliche. Heute gibt es null Unfälle und wirklich alles standardisiert. Und so wird es bei Space irgendwann mal sein. Aber aktuell kann man machen, was man will. Und wir sind echt auch froh und stolz, dass wir Teil von dieser Aufbruchsstimmung sein können. Das macht richtig Spaß.
Wir haben immer eine Schlussfrage. Ihr sitzt ja in München mit eurem Start-up. Herr Söder ist ja auch sehr weltraumaffin, aber wenn ihr jetzt euch so den Standort Deutschland so als, ja, so für Space-Start-ups, da gibt es ja auch einige, die unterschiedliches machen, anschaut, wie gut ist der, wenn du dem eine Note geben müsstest, sehr gut bis ungenügend?
Standort München oder Standort Deutschland?
Deutschland, Deutschland.
Standort Deutschland.
Wir denken Deutschland zentriert, nicht Bayern zentriert.
Note geben ist 1 bis 6.
1 bis 6 und ja, ich würde sagen, gerade im internationalen Vergleich, im Vergleich mit USA, wirklich nur im Mittelfeld. Ich sehe, es tut sich viel, sonst, also würde ich nicht diese Veränderung sehen. Würde ich sagen, noch schlechter. Aber es tut sich viel, also in Deutschland und in Europa. Wir haben zum Beispiel letzten Montag veröffentlicht, dass die Europäische Kommission von uns Ankerkunde wird für unsere Daten, dass wir Teil dieser europäischen Copernicus-Konstellation werden. Das ist ein 5 Millionen schwerer Vertrag, der uns quasi die Daten abkauft. Und solche Ankerkundenaufträge sind essentiell. Das ist das erste Mal passiert. Und deswegen blicke ich für unseren Standort schon sehr positiv in die Zukunft. Und auch was Mitarbeiter etc. angeht, ist unser Standort sehr gut. Man muss aber auch nach USA sehen und die haben einiges mehr Startups. öffentliche Einrichtungen geben, um einiges mehr Ankerkundenaufträge an diese Unternehmen, auch die Partner of Defense etc. Aber die geben das auch für Klimaschutzthemen rein, nicht nur für reine Verteidigung, also für alles Mögliche. Mhm. Und da haben wir noch viel aufzuholen. Und meine Botschaft an die Politik ist auch, ich glaube, ein paar Ankerkundenaufträge mit kleineren Summen bieten um einiges mehr Return als irgendwelche großen Förderungen mit x Millionen oder mit Jahren, sondern besser Ankerkundenaufträge rausgeben, die Innovation an die Startups übergeben und an die Unternehmen, das Ganze von Venture Capital da multiplizieren zu lassen. Da wird viel mehr Innovation getriggert in alle möglichen Bereiche. Und ich hoffe schon noch sehr, dass sich unsere Verwaltung etc. so weit ändern kann, um das zu ermöglichen.
Ja, super Schlusswort. Ja. Danke, Thomas Grübler.
Dankeschön.
Danke, Andreas. Danke, Frauke.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.